sitzen bleiben.
Die DIPF Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzen bleiben, dem DIPF-Podcast für Eltern und alle an Bildungsfragen Interessierten. Mein Name ist Martina Himmer und heute befassen wir uns mit einem Thema, das sehr vielen Eltern von Schulkindern den letzten Nerv raubt: Hausaufgaben machen mit dem Kind. Wie bringe ich mein Kind dazu, Hausaufgaben zu machen? Mit Druck, Belohnungssystemen, Kämpfen am Küchentisch? Eher nein. Was aber, wenn schon die Frage falsch ist? Wenn Lernmotivation eben nicht von außen kommt, sondern vom Kind selbst? Ist das vielleicht der Weg für entspannte Hausaufgaben? Doch können sich kleine Kinder überhaupt schon selbst motivieren? Wie machen sie das? Und wie kann man ihnen als Eltern dabei helfen? Die Wissenschaftlerin Charlotte Diegnert vom DIPF ist mit ihrem Team diesen Fragen auf der Spur. Sie leitet den Arbeitsbereich Selbstregulation beim Lernen der Abteilung Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen hier am DIPF. Und ihr Team führt momentan mehrere Studien zu diesem Thema durch. Hallo Frau Diegnert.
Hallo.
Gleich zu Anfang überfalle ich Sie mal mit der Frage aller Fragen. Was kann ich denn nun als Elternteil tun, damit mein Kind selbst lernt und freiwillig Hausaufgaben macht, ohne dass ich es unter Druck setzen muss?
Also Kinder sind ja sehr unterschiedlich darin, wie gut sie ihr Lernen schon selbst strukturieren können und wie gut sie sich überhaupt zum Lernen selbst motivieren können. Für mich als Wissenschaftlerin heißt Selbstregulation gar nicht, dass die Kinder alles wirklich selbst machen können. Für mich gehören zur Selbstregulation zwei Dinge. Auf der einen Seite, dass man sein Lernen selbst strukturieren kann und auf der anderen Seite, dass man sich zum Lernen auch motivieren kann. Und beides, Strukturierung und Motivation, hängt ganz eng zusammen und beeinflusst sich auch gegenseitig. Für die meisten Menschen ist es zum Beispiel unmotivierend, wenn das Lernen wie so ein großer Berg vor einem liegt und man gar nicht weiß, wo man jetzt anfangen soll. Und dagegen kann es dann motivierend sein, wenn man sich diesen großen Berg vielleicht in kleine Pakete einteilt und sich einen klaren Plan macht, mit welchem Paket man von diesen loslegt und sich irgendwie auch visualisiert, welche Pakete man schon abgearbeitet hat. Also zum Beispiel, indem man abhaken kann, was man gemacht hat. Und so eine Planung und Einteilung ist aber ziemlich herausfordernd und die meisten Kinder können das nicht von alleine. Je nach Erfahrung und nach Eigenständigkeit der Kinder ist es dann also eher eine Koregulation mit den Eltern gemeinsam, als dass es wirklich eine komplett eigenständige Selbstregulation des Lernens ist.
Jetzt hören wir Eltern beim Hausaufgabenmachen ja oft dieses "Ich will aber nicht". Woher kommt eigentlich diese Verweigerungshaltung bei den Kindern?
Also ich finde gar nicht, dass die Kinder da so anders ticken als wir als Erwachsene. Wenn wir mal ehrlich sind, dann denken wir ja auch selber ganz oft, ich will aber nicht. Die Kinder sind einfach ehrlich und sagen das eben so, wie sie es auch denken. Und darum würde ich es gar nicht unbedingt als Verweigerungshaltung deuten, sondern vielleicht nur als das, was es ist, als eine Beschreibung des eigenen Gefühlszustandes. Und dieses Gefühl kann ich auch ganz gut verstehen. Ich will auch oft nicht. Und zu Hause kann man sich auch viel schlechter abgrenzen von den vielen Möglichkeiten, die man so hätte, wie man seine Zeit verbringen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Homeoffice auf dem Weg von meinem Schreibtisch zur Kaffeemaschine die ganzen Wäscheberge da liegen sehe, dann denke ich auch oft, ich könnte doch noch mal schnell zwischendurch. Wir sitzen also eigentlich, gerade jetzt, wo wir im Homeoffice eben auch viel zu Hause machen müssen, mit unseren Kindern, wenn sie Hausaufgaben machen, in einem Boot und haben in solchen Situationen eigentlich auch ganz ähnliche Schwierigkeiten. Und dann kann man sich fragen, was machen wir als Erwachsene denn anders als unsere Kinder, dass wir uns dann trotzdem an die Arbeit machen, auch wenn wir eigentlich keine Lust haben oder das Gefühl haben, wir müssten eigentlich jetzt eher was anderes machen. Wir Erwachsene nutzen ganz oft Motivationsstrategien, aber eben meist unbewusst, ohne dass wir da jetzt direkt drüber nachdenken. Und viele von diesen Strategien könnten unseren Kindern auch helfen.
Mhm. Wie könnten wir jetzt eigentlich ganz konkret diesen ersten Schritt für unsere Kinder an den Schreibtisch erleichtern?
Also aus Sicht der Selbstregulationsforschung gibt es eigentlich zwei Schrauben, an denen man drehen kann. Das eine ist die Strukturierung. In der Wissenschaft nennen wir das auch Metakognition. Und das andere ist die Motivation. Zur Strukturierung, wir Erwachsenen kennen das ja auch von uns selber. Es ist viel leichter, sich morgens aufzuraffen, zu Büro zu gehen, zur Arbeit zu fahren, ins Büro zu fahren, als sich abends nochmal aufzuraffen, Sport zu machen. Weil wir morgens eben nicht darüber nachdenken brauchen, ob wir zur Arbeit gehen möchten oder nicht, denn wir haben ja keine Wahl. Sich dann in seiner Freizeit zum Sport nochmal aufzuraffen, ist oft viel schwerer, weil man das Gefühl hat, eine Wahl zu haben. Obwohl wir die natürlich gesundheitlich eigentlich nicht haben. Aber wir haben doch die Wahl, ob wir es heute machen oder ob wir eben erst morgen mit dem Sport anfangen. Wenn man jetzt dem Sport einen festen Platz im Alltag gibt, dann braucht man auch nicht mehr darüber nachdenken, ob man es jetzt und heute macht oder eben erst später oder morgen. Und damit erspart man sich dann diese schwierige Situation, dass man in einer Situation mit einer freien Wahl sich aktiv entscheiden muss, dass man eben jetzt Sport macht. Und das funktioniert beim Lernen genauso. Wenn die Kinder morgens zur Schule gehen, dann haben sie keine Wahl und dann brauchen sie sich auch nicht so stark selbst zu motivieren, dass sie gehen. Wenn sie dann aber zu Hause lernen müssen oder Hausaufgaben machen, dann haben sie theoretisch ja schon die Wahl, ob sie es jetzt machen oder ob sie es eben aufschieben und später damit anfangen. Und diese Wahlfreiheit, sich aktiv zu entscheiden, das zu machen, das erfordert eben viel Motivation. Und die Motivation muss ich ja selbst aufbauen, dass ich es jetzt mache und eben nicht später. Darum ist es zum Beispiel hilfreich, wenn man jeden Tag feste Zeiten und Orte hat, an denen das Kind seine Hausaufgaben macht. Weil solche festen Strukturen ersparen dann eben diese vielen Wahlfreiheiten, die ja aber eigentlich gar keine sind, denn die Arbeit muss ja gemacht werden. Solche festen Rituale können dann Kindern helfen, diese Strukturen auch wiederzuerkennen und man erspart dem Kind eben jeden Tag neu darüber nachzudenken, ob es jetzt lernen möchte oder nicht. Und man erspart sich als Eltern eventuell auch die tägliche Diskussion darüber. Und genauso hilft zum Beispiel ein klarer Plan, mit welchem Fach man anfängt oder wann man eine Pause macht oder wie lange man eigentlich arbeitet, zum Beispiel bis wirklich alles fertig ist oder eben nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und für solche Planungsentscheidungen brauchen viele Kinder noch Unterstützung, weil sie das in der Schule auch oft nicht gelernt haben, wie sie selbst planen. Und um ihre Kinder dabei zu unterstützen, können die Eltern sie dann zum Beispiel bei solchen Entscheidungen auch beraten. Zum Beispiel beim Abschätzen, wie lange das Kind wohl für die Matheaufgaben braucht oder auch beim Visualisieren des Lernfortschrittes. Also zum Beispiel, indem man abhakt im Hausaufgabenheft, was man schon gemacht hat. Aber auch beim Einplanen von Pausen zum Beispiel, was macht das Kind in der Pause und wie lange kann es das machen? Und wenn das vorher festgelegt wurde, dann ist auch der Start nach der Pause wieder einfacher, weil man eben nicht mehr entscheiden muss, ob man es jetzt macht oder nicht. Und auch beim Festlegen des Zieles können die Eltern zum Beispiel helfen. Arbeitet man jetzt bis zu einer bestimmten Uhrzeit? An manchen Schulen arbeiten die Kinder mit vorstrukturierten Wochenplänen, bei denen die Aufgaben auf die einzelnen Wochentage verteilt werden. Und das ist sehr hilfreich, weil das dem Kind schon mal vorstrukturiert, was wann zu tun ist. Und wenn Eltern jetzt zum Beispiel ihre Kinder auch mitbeschulen müssen in Quarantänesituationen und es sowas nicht gibt, dann kann es zum Beispiel helfen, wenn Eltern so eine Einteilung auch gemeinsam mit dem Kind vornehmen.
Mhm. Neben der Strukturierung haben Sie auch noch vom Bereich der Motivation in diesem Zusammenhang gesprochen, der für die Selbstregulation auch wichtig ist.
Genau, also auf der einen Seite hilft es zwar, wenn das Kind nicht so viele Entscheidungen mehr zu treffen braucht, weil es dann eben nicht jeden Tag neue Motivation aufbauen muss, um mit dem Lernen überhaupt anzufangen. Aber an Stellen, wo es dann eine wirkliche Wahlmöglichkeit gibt, da kann es sehr motivierend sein und das kann man auch nutzen. Also zum Beispiel, wenn man einmalig festlegt gemeinsam, wie die Lernstruktur sein kann, wann gelernt wird und wo im Haus gelernt wird, wie beispielsweise auf Papier oder mit digitalen Medien und auch mit wem, also wer das Kind vielleicht dabei unterstützt. Und das sind alles Dinge, da kann das Kind auch mitentscheiden und das kann eben sehr motivierend wirken. Und dabei können schon kleine Wahlmöglichkeiten, die für die Familie irgendwie machbar sind, ausreichen, um auch ein bisschen zu motivieren. Also Eltern können das Kind zum Beispiel von Anfang an mit einbeziehen in die Frage der Belohnung. Womit kann sich das Kind denn selbst belohnen, wenn es eine besonders herausfordernde Aufgabe bearbeiten muss, beziehungsweise häufig sind es auch die besonders langweiligen Aufgaben, für die es eine Motivation braucht. Also wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass die Selbstbelohnung eine der bekanntesten Motivationsstrategien ist, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Und wir als Erwachsene machen das ja auch. Also wenn ich zum Beispiel mit einer anstrengenden Aufgabe fertig bin, hole ich mir als Belohnung einen Kaffee. Und da kann ich mich dann auch im Prinzip eine halbe Stunde lang schon drauf freuen, während ich daran sitze. Und sowas funktioniert auch bei Kindern. Wenn ich diese Aufgabe geschafft habe, dann mache ich als Belohnung eine Pause. Oder wenn es tatsächlich mal ganz schlimme Aufgaben sind, für jeden abgeschriebenen Abschnitt zum Beispiel gönne ich mir irgendwas und da müssen Eltern eben mit ihren Kindern gemeinsam überlegen, was das sein kann. Das muss nicht unbedingt Schokolade sein, aber vielleicht eine Rosine oder was eben auch in dem Moment verträglich ist. Und das ist ja individuell sehr unterschiedlich. Daneben ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Motivation auch die Konzentration. Und ich glaube, hier sind die typischen Strategien den meisten Eltern auch bekannt. Ein ruhiger, aufgeräumter Schreibtisch, wo einen eben möglichst wenig ablenkt und nochmal aus der Situation rausreißt, damit die Kinder eben nicht nochmal, während sie am Arbeiten schon sind, unterbrechen müssen, um aufzustehen und noch irgendwas anderes zu holen, was sie zum Arbeiten brauchen. Dass die Spielsachen möglichst außer Sichtweite sind, damit man eben nicht ständig damit konfrontiert ist, was man eigentlich anderes Schönes machen könnte und dass es möglichst wenige Störgeräusche gibt und so weiter.
Also da fällt mir jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung ein, in der Zeit des Lockdowns bei dem Homeschooling meines Sohnes, wir haben uns ein kleines Gefäß gemacht mit Zettelchen. Das waren Überraschungszettelchen und nach jeder Aufgabe, die er gemacht hat, durfte er da ein Zettelchen ziehen und da gab es dann so Sachen wie die Mama kitzelt dich einmal durch oder wir rennen einmal durch die Wohnung und machen uns locker und solche Sachen. Und das hat eigentlich wirklich ganz gut funktioniert für ihn.
Ja, und das ist doch super. Ich glaube, da kann man wirklich ganz kreativ sein. Und selbst wenn Eltern das vielleicht sowieso gemacht hätten, funktioniert es eben dadurch motivierend, dass sie das auf dem Zettel schon visualisiert haben, dass das Kind sich schon darauf freuen kann und weiß, worauf es hinarbeitet.
Ja, genau. Im Vorgespräch haben Sie die Selbstregulation auch mal mit einem Thermostat verglichen. Können Sie uns das mal ein bisschen näher erläutern?
Ja, die Selbstregulation wird in der Literatur ganz häufig mit einem Thermostat verglichen. Das ist also nicht meine eigene Analogie. Das Ziel beim Thermostat ist es zum Beispiel, das Wohnzimmer auf 20 Grad hochzuheizen. Können wir jetzt im Moment gerade gut gebrauchen. Dafür heizt die Heizung so lange hoch und die Temperatur steigt an und das Thermometer misst immer wieder, ob die Temperatur schon erreicht ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Heizung gebremst, damit die Temperatur nicht weiter steigt. Es findet also ein kontinuierlicher Abgleich mit dem Ziel statt. Und das ist bei der Selbstregulation genauso. Mit Blick auf die Hausaufgaben ist zum Beispiel das Ziel, dass das Kind die für den Tag vorgesehenen Aufgaben bearbeitet, um das in der Schule Gelernte nochmal zu üben und zu vertiefen. Das ist ja der Sinn der Hausaufgaben. Und dabei ist es wichtig, dass das Kind alle Aufgaben bis zum Ende bearbeitet und nicht früher abbricht und nichts vergisst. Das wäre sozusagen dann vergleichbar mit den 20 Grad Zimmertemperatur. Und so wie das Thermometer jetzt immer wieder überwacht, wie weit es mit der Temperatur ist, bedeutet es eben, dass bei der Selbstregulation auch das Kind, vielleicht in Kombination dann mit den Eltern, aber eben das Ziel wäre natürlich langfristig selber überwacht, wie weit es mit der Aufgabenbearbeitung ist. Selbstregulierte Lernende, die wirklich schon selbstregulieren können, die überlegen sich eben am Anfang, was das Ziel ist. Das wird von der Schule, gerade in der Grundschule, ja noch oft vorgegeben und findet sich dann zum Beispiel im Hausaufgabenheft und in der Aufgabeninstruktion, wo das Kind eben auch dieses Ziel aktiv suchen muss. Es macht sich dann einen Plan, wie es vorgehen will. Zum Beispiel, womit fange ich an? Mache ich erst Deutsch oder Mathe? Gäbe ja Gründe, die dafür sprechen, erst das Einfachere zu machen oder eben erst das Schwerere. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Wird erst eine Aufgabenseite Mathe gemacht und dann zur Abwechslung ein bisschen Englisch. Aber all das sind Dinge, die man eben planen kann und dann kontinuierlich überwachen kann, ob man wirklich auf dem richtigen Weg ist und ob man auch nichts vergisst. Also zum Beispiel dadurch, dass man abhakt, was man schon gemacht hat. Und am Ende ganz wichtig, und das ist ein Schritt, der wird am häufigsten vergessen, dass man nochmal prüft, ob man das Ziel erreicht hat. Und idealerweise denken Lernende dann noch darüber nach, auch was gut gegangen ist beim Lernen oder wenn sie das Ziel eben nicht erreicht haben, was jetzt noch zu tun ist, um auch einfach ihr eigenes Lernverhalten weiterzuentwickeln. Diese Reflexion hat dann eben auch wieder einen Einfluss auf die folgende Lernphase. Zum Beispiel könnte das Kind feststellen, dass es noch eine Unteraufgabe in Mathe vergessen hat und dann würde es entscheiden, diese Aufgabe nochmal zu machen. Aber ich glaube, gerade an diesem letzten Punkt der Reflexion sieht man, dass das etwas ist, was Kinder eben nicht von alleine so leicht machen.
Ja, das stimmt, ja. Wie können wir denn jetzt als Eltern unsere Kinder ganz konkret in diesem Prozess unterstützen und ihre Selbstregulation fördern?
Also das Schöne, was wir aus der Trainingsforschung wissen, ist, dass Selbstregulation erlernbar ist. Und gerade bei den Hausaufgaben, wo Kinder eben viel Selbstregulation aufbringen müssen, die Hausaufgabensituation ist ja eigentlich, wenn die Kinder wirklich ohne Unterstützung arbeiten, eine komplett selbstregulierte Situation. Gerade bei den Hausaufgaben können Eltern ihren Kindern solche Regulationsstrategien eben auch wirklich beibringen. Ich glaube, dass viele Erwachsene und auch viele Eltern Regulationsstrategien schon nutzen, um ihre eigene Arbeit zu strukturieren und sich zu motivieren. Und das können sie eben auch weitergeben. Also man könnte zum Beispiel zusammensitzen und mal alle Strategien sammeln, die man auch selber so einsetzt. Was machen die Eltern selbst, um sich zu motivieren? Und was birgt bei ihnen selbst gut? Was davon möchte das Kind vielleicht auch mal ausprobieren? Und umgekehrt, was kennt das Kind und möchten die Eltern vielleicht mal ausprobieren? Welche Tricks hat das Kind vielleicht schon kennengelernt? Ich glaube, wenn man über das Lernen ins Gespräch kommt, ist das ein erster Schritt. Denn die meisten Dinge wie Planung oder Zeitmanagement und auch Reflexion und Belohnung sind ja nichts komplett Neues. Es sind nur Dinge, über die man in der Regel nicht so explizit nachdenkt und halt auch nicht drüber spricht. Und dann, und das ist, glaube ich, ein großes Problem generell, dann erweckt der Begriff Selbstregulation meiner Meinung nach auch falsche Erwartungen. Selbstregulation entwickelt sich, je nachdem, wie viel Unterstützung es gibt, mehr oder weniger schnell oder vielleicht sogar eher mehr oder weniger langsam. Bevor Kinder solche Strategien wirklich beherrschen, brauchen sie eben noch Unterstützung. Und je nach Alter ist es dann eigentlich keine völlige Selbstregulation, sondern eher eine Koregulation. Wir sehen zum Beispiel in unseren Studien, dass viele Kinder auch Konzepte vom Lernen haben, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir aus der Wissenschaft heraus empfehlen würden. Und dass viele Kinder auch nicht wirklich wissen, wie sie bei ihren Hausaufgaben möglichst effektiv vorgehen können. In der Schule werden solche Regulationsstrategien auch meist nicht explizit beigebracht. Wichtig ist aber, dass Kinder solche Strategien eben erlernen müssen und dass sie auch ein Modell dafür haben, damit sie nicht nach Versuch und Irrtum ausprobieren müssen, was funktioniert für sie. Man wird mit dem Wissen darüber, wie man sich einen Plan macht, einfach nicht geboren, sondern man muss es irgendwo erwerben. Wie macht man eigentlich einen Plan und wie setzt man sich kleine Teilziele? Und was ist überhaupt ein realistisches Ziel? Und woher weiß ich, wie viel Zeit ich wofür einplanen muss? Das ist ein bisschen wie beim Schwimmen lernen. Man wird vielleicht irgendwann lernen, sich über Wasser zu halten, einfach nur dadurch, dass man sich viel im Wasser aufhält und versucht und ausprobiert, wie das eigentlich geht. Aber man wird dadurch nicht wirklich eine gute Schwimmtechnik sich selbst beibringen können, wenn man es nie irgendwo gelernt hat und nie ein Modell beobachtet hat. Man wird dann vielleicht nicht richtig lange Strecken schwimmen können, so wie man eine gute Technik erlernt hat. Und die Schwimmtechnik ist eigentlich so wie die Lernstrategien. Aber erstaunlicherweise denken viele Menschen ja, dass Kinder das Lernen tatsächlich von alleine erwerben, einfach so mit der Zeit. Beim Schwimmen würden wir das alle, glaube ich, nicht denken. Wir finden es alle wichtig, dass Kinder im Schwimmkurs ordentliche Schwimmbewegungen lernen und würden gar nicht auf die Idee kommen, dass das Kind es irgendwann von alleine kann, wenn es sich nur oft genug im Wasser aufhält. Ein noch extremeres Beispiel ist das Autofahren lernen. Wir würden auch nie auf die Idee kommen zu sagen, Menschen lernen Autofahren, indem sie einfach mal ausprobieren. Sondern wir würden immer sagen, man muss erst lernen, wie es geht und wie die Verkehrsregeln sind, damit eben keine Unfälle passieren. Und beim Lernen ist das tatsächlich genau das Gleiche.
Ja, aber dann ist es eigentlich schade, dass diese Aufgabe jetzt hauptsächlich ja irgendwie bei den Eltern hängen bleibt, oder? Also das wäre eigentlich ja auch ein Ort vielleicht, dass man das in der Schule schon ein bisschen mehr intensiviert. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch nicht geplant ist von der Schule, dass Kinder so etwas nicht erlernen. Ich glaube, das ist zum Teil auch so, dass genau wie Eltern auch Lehrkräfte solche Strategien eher unbewusst benutzen und den wenigsten klar ist, dass sie solche Strategien explizit vermitteln können. Und das ist bestimmt noch eine Aufgabe von der Schule und viele Lehrkräfte machen das ganz sicher auch schon, aber an vielen Stellen ist es eben auch noch was, wo noch was passieren kann.
Ja, genau. Also wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass also die Selbstregulation in einem ja langen Prozess erlernt werden muss. Und dieser Prozess beginnt ja sicher schon vor der Schulzeit bei den Kindern. Wann setzt denn diese Entwicklung da ein und wie bei den Kindern?
Also es kann, man kann jetzt auf der einen Seite viel von der nach der Entwicklung im Gehirn schauen, aber ich glaube, das hilft an der Stelle bei der Frage gerade gar nicht so weiter, sondern was wichtig ist, ist, dass Kinder Selbstregulation tatsächlich schon von klein auf erlernen, aber eben auf einem ganz anderen Level, als das dann in der Schule oder auch später als Erwachsene der Fall ist. Und Kinder lernen eben an solchen Stellen meistens implizit, das heißt nicht gezielt. Eltern gehen in der Regel nicht hin und bringen ihren Kindergarten- oder Vorschulkindern schon Strategien bei, sondern es ist eher so, dass wenn Eltern zum Beispiel eine Einkaufsliste schreiben und dann im Supermarkt planen, in welcher Reihenfolge sie durch den Markt laufen und die Einkaufsliste abhaken, dass das Kind dadurch dann schon lernt, dass man sich einen Plan machen kann, dass man überwachen kann, ob man sein Ziel erreicht hat, in dem Fall, dass man nichts vergessen hat einzukaufen und dass man das am Ende eben auch nochmal kontrolliert. Und das bekommen Kinder eben in der Regel eher implizit vorgelebt. Manche Eltern sprechen vielleicht auch darüber und dadurch wird es den Kindern noch deutlicher vorgelebt, als es bei anderen der Fall ist. Und da unterscheiden sich Familien eben auch sehr. Und im Prinzip lässt sich diese Idee von Selbstregulation vom Lernen auch ganz gut auf andere Bereiche übertragen. Also gerade bei sehr jungen Kindern spielt beispielsweise ja die Regulation der Emotionen und des Verhaltens noch eine größere Rolle als jetzt die Regulation von Lernen. Und auch hier funktionieren die Regulationsprozesse ganz ähnlich. Man kann gemeinsam darüber nachdenken, wie man sich fühlt und warum das so ist und was man tun könnte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel vielleicht im Supermarkt an der Süßigkeiten-Theke keinen Wutanfall zu bekommen. Und dann kann man gemeinsam mit den Kindern darüber nachdenken, was hat gut funktioniert und was nicht.
Ja, genau. Ja, was hat gut funktioniert? Jetzt muss man aber feststellen, Kinder sind natürlich unterschiedlich und dem einen Kind gelingt das schon mehr, dem anderen Kind vielleicht weniger. Warum fällt denn manchen Kindern diese Selbstregulation schwerer als anderen?
Also zum einen hängt das natürlich auch von Entwicklung und Reifung ab. Das heißt, es ist wirklich auch etwas, was sich beobachten lässt, dass Kinder mit zunehmendem Alter selbstregulierter vorgehen. Dann ist es aber auch so, dass manche Kinder es vielleicht zu Hause oft vorgelebt bekommen haben, dass sie so oft, dass sie die Strategien für die Selbstregulation irgendwann automatisiert haben. Und gerade wenn Eltern mit ihren Kindern über das Lernen sprechen und auch gemeinsam überlegen, wie Lernen besser funktionieren könnte, dann können Kinder da sehr von profitieren. Und manche Kinder haben Strategien eben auch in der Schule gelernt. Dabei zeigt unsere Forschung allerdings, dass die meisten Lehrkräfte Selbstregulation eher selten wirklich in ihrem Unterricht explizit vermitteln. Und je nach Lerngelegenheit entwickeln Kinder darum unterschiedlich schnell Selbstregulation. Und manche gehen schon sehr früh strategisch beim Lernen vor, während andere auch vielleicht sogar als Studierende noch kaum Selbstregulationsstrategien einsetzen.
Wenn es um Erziehungsthemen geht, dann gibt es ganz oft dieses Sprichwort, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Trifft dieser Spruch auch auf die Selbstregulation bei Kindern zu?
Also ich kannte den Spruch nicht, deshalb weiß ich nicht ganz genau, was mit am Gras ziehen gemeint ist. Ich glaube, es trifft insofern zu, als dass Kinder nicht unbedingt selbstregulierter werden, weil man viel Selbstregulation von ihnen fordert. Das kann eben auch sehr frustrierend sein. Das ist im Prinzip wie beim Schwimmen lernen. Wie gesagt, ein Kind wird keine effektive Schwimmtechnik ganz von alleine entwickeln, nur weil es sich viel im Wasser aufhält. Aber es wird vielleicht schon mal ein Gefühl für die Bewegung im Wasser entwickeln. Und natürlich brauchen Kinder auch die Möglichkeit, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen, um Selbstregulationskompetenz aufbauen zu können. Aber man lernt eben nicht unbedingt am besten durch Versuch und Irrtum. Also Selbstregulation, selbstreguliert lernen heißt strategisch lernen. Und wenn man diese Strategien nirgendwo erlernt hat, dann ist es eben schwer, erfolgreich selbstreguliert zu lernen. Dann kann das auch zu viel Frustration führen, weil das Kind etwas ausprobieren muss, was vielleicht erstmal nicht gut funktioniert und dann eben auch Misserfolgserlebnisse hat. Wir gehen davon aus, dass viele Kinder durch dieses nach Versuch und Irrtum lernen auch dysfunktionale Lernstrategien aufbauen, also sich eine Art zu lernen angewöhnt haben, die nicht unbedingt zielführend ist. Und so etwas lässt sich später dann auch schwer wieder abtrainieren, wenn einem plötzlich dann in der 8. Klasse jemand sagt, man soll anders vorgehen. Und darum sollten Kinder im Prinzip möglichst früh Selbstregulationsstrategien erlernen, idealerweise natürlich im Unterricht. Und ich weiß nicht, Strategien einzuüben würde ich aber nicht unbedingt als am Gras ziehen sehen, sondern vielleicht eher dem Gras Dünger geben, damit es besser wachsen kann.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Jetzt kann man beobachten, dass immer mehr Länder die Hausaufgaben gänzlich aus dem Lehrplan streichen. Also sagen, die Kinder müssen zu Hause keine Aufgaben mehr machen. Das wird alles in der Schule sozusagen erledigt. Verpassen jetzt diese Kinder eine Chance, ihre Fähigkeit zur Selbstregulation auszubauen, zu stärken?
Also ich sehe es wieder wie beim Beispiel des Schwimmenlernens. Um effektiv schwimmen zu lernen, reicht es eben nicht, sich alleine viel im Wasser aufzuhalten. Und wenn man den Forschungsbefunden glaubt, dann werden Kinder nicht zu selbstreguliert lernen, nur weil sie beim Lernen viel ganz alleine auf sich selbst gestellt sind. Ich glaube, je unerfahrener Lernende sind, umso mehr Unterstützung brauchen sie auch. Aus wissenschaftlicher Sicht würde man eigentlich annehmen, dass Lernende gerade zu Beginn noch sehr viel Unterstützung erhalten und gleichzeitig eben schon die Strategien erlernen, die ihnen helfen dann, damit sie sich auch später in freieren Lernumgebungen ohne Lehrkraft zurechtfinden können. Und erst wenn sie dieses Strategierepertoire erworben haben und die Strategien gut beherrschen, dann können sie eben auch von solchen ganz freien Lernumgebungen, in denen sie wirklich auf sich selbst gestellt sind, profitieren, weil sie dann diese Strategien ausprobieren und üben können. Die Hausaufgaben können so eine sehr freie Lernumgebung sein. Was, glaube ich, kritisch ist, ist, wenn Kinder von Beginn der ersten Klasse bei den Hausaufgaben komplett auf sich alleine gestellt sind, denn woher sollen sie diese Selbstregulationsstrategien zu Beginn ihrer Schulzeit schon kennen? Ich glaube, dass solche Situationen für ganz junge, unerfahrene Lernende auch schnell eine Überforderung sein können. Und da die Kinder dann doch noch Unterstützung brauchen, müssen oft die Eltern einspringen. Und damit wird die Unterstützung, die die Kinder erfahren, sehr unterschiedlich. Und das kann eben auch zu Bildungsungerechtigkeit führen. Es macht natürlich einen Unterschied, was für Hausaufgaben das sind und wie viel Regulation bei den Hausaufgaben notwendig ist. Und ich glaube, die Idee in der Grundschule ist ja schon, dass mit den Hausaufgaben langsam gestartet wird und sie sich dann langsam aufbauen. Aber wie gesagt, wenn es eine Situation ist, in der Lernende wirklich komplett auf sich alleine gestellt sind und die Situation so anspruchsvoll ist, dass sie Regulation erfordert, dann ist es, denke ich, dann ist es wichtig, dass Kinder eben erst diese Strategien auch erlernt haben oder zumindest zeitgleich sie erlernen. In Deutschland nehmen Hausaufgaben ja von Anfang an einen recht großen Raum ein. Also vielleicht ist das je nach Bundesland unterschiedlich, aber wenn man sich überlegt, dass viele Erstklässler erstmal nur vier Stunden am Tag Unterricht haben in der Schule, aber dann gleich eine halbe Stunde Hausaufgaben machen müssen. Und später ist das Verhältnis dann sogar zu 5 Stunden in der Schule zu einer kompletten Stunde Hausaufgaben. Dann ist es natürlich ein relativ großer Anteil am Tag, der komplett selbstreguliert ist. Und das kann, denke ich, ein Problem sein, wenn es Bildungsungerechtigkeit noch weiter verstärkt und Kinder, deren Eltern sie beim Hausaufgabenmachen begleiten und ihnen auch Strategien beibringen können. Diese Kinder haben natürlich einen großen Vorteil. Im Prinzip ist es so, wie Sie ja vorhin schon gesagt hatten, alle Kinder sollten die Chance haben, im Unterricht an Selbstregulation herangeführt zu werden und solche Strategien auch zu lernen. Und ich glaube nicht, dass man Hausaufgaben braucht, um Selbstregulation zu fördern. Es braucht eine Lehrkraft, die die Selbstregulationsstrategien und Lerntechniken beibringt und eventuell vormacht. Und Lernende brauchen natürlich auch Gelegenheiten, um die Anwendung solcher Strategien zu üben. Aber das kann, denke ich, ein kleinschrittiger Anfang sein. Und das muss nicht gleich unbedingt eine komplette selbstregulierte Lernsituation sein, um Selbstregulation zu fördern.
Ja, jetzt sind Sie ja also wirklich eine Profi-Hausaufgaben-Expertin. Jetzt müssen wir einfach mal wissen, einfach zur Beruhigung. Wie sieht denn im Hause Dieknat die Hausaufgabensituation aus? Haben Sie absolut keine Probleme? Sind Ihre Kinder an Pläne gewöhnt? Sind absolut selbst reguliert und super motiviert? Oder stoßen Sie vielleicht auch manchmal an Ihre Grenzen?
Also das ist tatsächlich wie bei allen, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich an verschiedenen Tagen und Personen abzuhandeln und natürlich stoßen wir auch an Grenzen. Wir haben den Vorteil, dass unsere Kinder Hausaufgaben auch viel im Hort machen. Da sind sie mit anderen Kindern zusammen, die sich tatsächlich auch gegenseitig unterstützen und ich glaube, dass sie von der Koregulation auch unheimlich viel lernen können. Aber zum Glück finden meine Kinder, da sie noch so jung sind, das ändert sich bestimmt irgendwann, die Selbstregulationsstrategien oder Selfie-Strategien, wie sie bei uns im Projekt nennen, finden sie momentan noch sehr spannend.
Ah ja, das ist doch schön. Gut, aber also ich denke mal, als Fazit kann man auch sagen, es ist natürlich wichtig, die Kinder bei diesem Prozess zu begleiten, aber eben ohne Druck. Also, dass wir Eltern uns dann vielleicht auch nicht zu sehr verrückt machen, weil das tut natürlich dann dem Familienklima auch nicht gut.
Im Prinzip sagen Lehrkräfte, glaube ich, zu Beginn der Beschulung immer, die Eltern sollen gar nicht so viel bei den Hausaufgaben helfen, damit sie einen Einblick bekommen, was die Kinder können und wo sie noch Unterstützung von der Schule brauchen. Von daher muss man sich diesen Druck, glaube ich, tatsächlich nicht machen.
Ach ja, das ist doch schön zu hören. Liebe Frau Diegner, damit sage ich herzlichen Dank für Ihre Tipps und Erkenntnisse rund um das Thema Hausaufgaben. Ja, bis bald wieder hier beim DIPF-Podcast Sitzen bleiben. Dankeschön, Frau Diegner.
Gerne.